Es geht weiter. Als ich sagte, dass ich heute am Sonntag bereit wäre, die Predigt zu übernehmen, war noch lange nicht klar, dass heute das Musical gezeigt wird. Das heißt, ich wusste am Anfang noch überhaupt nicht, auf was ich mich hier einlasse. Und das wurde für mich noch eine ganz spannende Geschichte. Und ich will versuchen, euch sozusagen auf den Weg meiner inneren Spannung mitzunehmen. Dieses Hochzeitsfest zu Kana steht im Johannesevangelium, einem von den vier Evangelien im Neuen Testament. Und es steht nur bei Johannes, nur einmal. Und wie das so ist, man hat irgendwann gelernt zu predigen und dazu gehört, man muss gucken, was steht davor und was steht danach. Habe ich ganz artig gemacht. Im Johannes 1 steht, sage ich euch gleich, aber ich sage euch auch, es hat mich heftig durcheinander gebracht. Im Johannes 1, also ein Kapitel vor der Geschichte, die wir eben so fantastisch gesehen haben, steht: Im Anfang war das Wort war bei Gott. Gott selber war dieses Wort und es wurde Fleisch in Jesus. Irgendwann hat der Goethe mal bei ihm gekupfert für einen Faust, ne? Und der letzte Vers dieses ersten Kapitels heißt es dann: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel werden auf- und niedersteigen über Jesus. So eine Ankündigung, so eine Werbung im Kapitel 1 für die Geschichte der Hochzeit zu Kana. Eine Erwartung wird geschürt, ein offener Himmel, Engel, das alles über Jesus. Und er beginnt in Kapitel 2 seine öffentliche Wirksamkeit. Für mich die blanke Ernüchterung. Wo geht er denn hin? In ein nichtssagendes Dorf, Kana, im Land Galiläa, das von den Römern gerade okkupiert war. Und dann noch zu Leuten, deren Namen wir überhaupt nicht kennen. No name. Da geht er hin, da ist der Gast. Einer unter Hunderten, unter ich weiß nicht wie vielen. Blanke Ernüchterung. Und dann regte sich bei mir Empörung. Empörung, das kann doch nicht sein. Da wird im Kapitel 1 so eine Werbung gemacht, wird sozusagen hinter die Kulissen geschaut, wird der Himmel aufgemacht. Im Anfang war das Wort war bei Gott und man ist gespannt, was jetzt kommt. Und dann fängt Jesus seine Wirksamkeit an und macht ein Weinwunder. Ich sage euch, ich hätte was anderes erwartet. Ich hätte erwartet, weiß ich, Lebensrettung von Präsident sowieso oder Rettung des Euro, nachdem 100 Milliarden Euro Rettungsschirme verpufft sind. Irgend sowas, was ganz Großes. Ich habe doch nicht erwartet, dass der eine Fehlkalkulation in so einem kleinen Dorf bei einer Hochzeit richtet. Und ein Weinwunder. Na, dazu müssen wir auch nicht nach Kana. Da sind wir in Jena mit dem Weigischen Haus doch auch gut dran. Also, was soll das eigentlich? Was soll so eine Riesenankündigung beim Johannes im Evangelium und dann eine Hochzeit, ein Weinwunder, no name, Leute. Ja, und dann kam meine Überraschung, wo ich sage, no name, stellt Jesus meine gesamten Vorstellungen auf den Kopf. Meine Vorstellung, wie er bitteschön zu handeln hätte. Er, der Weltretter, der Welterlöser, macht Wasser zu Wein. Der No-Name-Bräutigam nimmt vielleicht nicht mal Notiz davon, von diesem Vorgang. Und dieses Fest mit allem Drum und Dran, wie es uns die Kinder gezeigt haben, geht einfach weiter. Was ist da los? Um was geht es denn in dieser Geschichte? Geht es um den Bräutigam? Geht es darum, dass Jesus sich beweisen muss vor seinen Jüngern? Ich selbst könnte das schlecht nachvollziehen, dass er eine Hochzeit, das Glück zweier Leute benutzt, um sich zu verwirklichen. Um was geht es? No name. No name ist für Jesus in unserem Text gerade die wichtigste Person. No Wein. ist Jesus für Jesus eine gute Gelegenheit. No gladness, Lebensfreude, Heiterkeit, ist für Jesus der Start für sein Wirken auf der Welt, auf der Erde. Alles genau umgekehrt, wie ich es mir vorgestellt hätte. Die Freude dieser Hochzeitsgesellschaft, die Freude von Bräutigam und Braut ist in Gefahr. Und dabei geht es schlicht und einfach um Frohsinn. Lebensfreude, pure Lebensfreude. Ich freue mich, weil mir irgendwas gefällt. Ich freue mich, weil ich eine Braut gefunden habe. Ich freue mich einfach, weil was schön ist. Und diese Freude ist in unserer Geschichte in Gefahr. Die Mutter sieht es zuerst. Der Wein ist alle. Ende des Festes. Enttäuschte Gäste. Frustrierte Nachbarn. Ist es bei uns nicht auch oft so? Unsere Freude, unsere Lebensfreude ist in Gefahr. Sie ist in Gefahr, zu bloßem Spaß zu verkommen. Spaß und nochmals Spaß. Spaß auf Kosten anderer. Spaß um des Spaßes willen. Spaß ohne Ende. Spaß bis zum Umfallen. Aber das ist keine Freude. Unsere Lebensfreude ist in Gefahr, von unseren Sorgen erdrückt zu werden. Da bringe ich euch keine Beispiele, da hat jeder 100 selber. Unsere Lebensfreude ist in Gefahr, unterzugehen in falsch verstandener Frömmigkeit. Dabei geht es nicht, bei unserer Geschichte geht es eben nicht darum, freut euch in dem Herrn aller Wege und abermals sage ich euch, freut ich euch. Nein. Es geht nicht in unserer Geschichte um vergeistigte und verinnerlichte Freude, es geht um ganz menschliche Freude. Ganz banale menschliche Freude. Ein Teil dessen, was Gott mit dem Menschen geschaffen hat, als er ihn zu seinem Ebenbild gemacht hat. Unser Leben darf Freude sein. Wir sind nicht aufgefordert, wie in manchen anderen Religionen zu sagen, alles Leben ist Leid. Nein, unser Leben darf Freude sein. Ja, und Jesus startet, um diese Lebensfreude zu retten. Jesus startet, um sie zu erhalten. Drei Schritte möchte ich nennen, wie das bei ihm läuft. Erstens, Jesus ist mittendrin. Am letzten Sonntag, als wir hier waren, haben wir eine Predigt gehört über Trauer und Trost. Wir haben gehört, Jesus geht mitten hinein in die Trauer. Er reißt nicht aus dieser verfahrenen Situation heraus. Nein, er geht hinein. Er geht hinein in die Trauer und dadurch tröstet er. Und heute? Jesus geht hinein in die Hochzeit. Jesus geht hinein und möchte an der Seite derer sein, die sich freuen. Jesus will uns nicht herausreißen aus der Lebensfreude. Er möchte in unserer Freude an unserer Seite sein. Lassen wir ihn doch ran. Jesus ist auf der Hochzeit einfach dabei. Und das Zweite. Ich habe den Eindruck, für Jesus gibt es auf dieser Hochzeit nichts Wichtigeres als die Freude dieser Gesellschaft. Er hätte doch auch gut und gerne sagen können, passt mal auf, mein Startsignal, Kapitel 1, ja, der Himmel ist offen und ich muss jetzt anfangen, die Welt zu retten. Ihr könnt hier schön alleine feiern, hat er eben nicht gesagt. Für ihn gab es jetzt nichts Wichtigeres als diese Freude zu retten. Jesus kümmert sich um dieses banale Drum und Dran der Hochzeit. Es ist ihm total wichtig, als gäbe es nichts anderes. Ich möchte das versuchen abzugrenzen, dass ich nicht missverstanden werde. Ich will nicht Jesus sein Wirken darauf reduzieren, dass er dazu da sei, unsere Freude zu erhalten. Seine Rettung der Welt ist wichtig, aber sie steht auch im Zusammenhang mit der Rettung unserer Freude. Er möchte unsere geistliche Freude, aber er will auch unsere ganz menschliche Freude an den Dingen, die er in unser Leben hineingegeben hat, die er uns geschenkt hat. Und wenn es dann so ist, dass es für Jesus in diesem Moment nichts Wichtigeres gibt als diese pure Lebensfreude, dann sollte es auch für mich in dem Moment nichts anderes geben als diese pure Lebensfreude. Dann wird nämlich aus diesem Weinwunder kein Luxusartikel, so nach dem Motto, wir trinken ja eh zu viel, sondern dann wird aus diesem Weinwunder ein Freudewunder. Jesus erhält die Freude. Und das ist lebensnotwendig. Jesus erhält die Freude. Kennt ihr auch diese Situation manchmal, dass etwas so schön ist, dass ihr denkt, es kann eigentlich nicht wahr sein. Zwick mich mal. Oder auch die Angst mitten in so einer Freude, dass man denkt, wenn ich jetzt traue, mich wirklich zu freuen, dann ist es womöglich gleich vorbei. Ich kenne sowas. Ich möchte manchmal diese Momente festhalten. Aber sie gehen nicht festzuhalten. Ich kann nur in diese Freude Jesus mit reinnehmen und sagen, Dankeschön. Dankeschön, was du mir jetzt hier in mein Leben gegeben hast, an Freude über das Drum und Dran, über das Banale, was ich gerade erlebe. Und gelingt es uns, Jesus in unsere Freude hineinzunehmen, dann wird unsere Freude zusammen mit der Dankbarkeit etwas, was über unser Leben hinausweist. Etwas, was eine ganz neue Dimension bekommt. Damit wird sie zu einem Abglanz von höherer Freude. In unserem Text von der Hochzeit zu Kana, den die Luise ja ganz am Anfang hier gelesen hat, da steht noch was drin, was mich am Anfang total geärgert hat. Ich dachte, was macht denn das hier drin? Wo Jesus kommt, seine Mutter sagt, du pass mal auf, hier läuft gerade was schief. Und er sagt, weißt du was, red mir mal nicht rein, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ne? Möchte ich hören als Mutter von meinem Sohn. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, was macht denn das in dieser Erzählung? Eigentlich passt das überhaupt nicht dahin. Und gerade deswegen ist es mir wahrscheinlich aufgefallen und wichtig geworden, meine Stunde bei Jesus heißt doch, meine Stunde, als er nach der Kreuzigung aufersteht und verherrlicht wird. Meine Stunde, die Herrlichkeit. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, ein Hinweis, dass das Eigentliche, das Größere, die Verherrlichung Jesu, die Auferstehung, noch kommt. Ich möchte dies als einen Hinweis verstehen, dass die Erzählung vom Weinwunder über sich eigentlich hinausweisen will. Sie, so gesehen, ist die Lebensfreude, die hier erhalten wird in unserer Erzählung, eine Vorausschau auf das Eigentliche, auf das Größere, auf das Dahinterliegende, nämlich die Hochzeitsfreude mit Jesus im Himmel. Aus dem Weinwunder wird ein Freudewunder. Unsere Freude jetzt und hier darf ein Hinweis sein auf das, was dahinter liegt, was noch kommt. Und so gibt es dann nichts Wichtigeres für uns. Und dann bin ich wieder an der Stelle, wo ich mich gefragt habe, wie kommt denn eigentlich diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana in das Johannesevangelium mitten in diese Weltrettungsgeschichte hinein? Und da möchte ich euch eine ganz kleine Episode erzählen. Letzte Woche Reformationstag. Ich habe mir den Gottesdienst in der Stadtkirche gegönnt. Wir sprachen miteinander das Glaubensbekenntnis und zum Schluss wird bekräftigt mit Amen. Neben mir eine junge Frau sagt, komisch, das soll unser Glaubensbekenntnis sein. Da fehlt doch das Wichtigste. In mir fing es an zu rattern. Was fehlt? Da fehlt was? Was fehlt denn im Glaubensbekenntnis? Nee, komplett. Richtig, ich wollte schon eine theologische Verteidigungsrede aufbauen und tief Luft holen. Und da sagte sie neben mir, das Wichtigste, das ist doch, dass Jesus uns liebt. Das Wichtigste ist doch, dass Jesus mich liebt. Und wo kommt das denn bitteschön im Glaubensbekenntnis vor? Also fehlt doch das Wichtigste. diese ganz persönliche Beziehung, nicht von mir zu Jesus, sondern von Jesus zu mir. Und jetzt wird es für mich nochmal interessant, wenn ich daran denke, der das Evangelium geschrieben hat, Johannes, ist der Jünger, von dem gesagt wird, es ist der, den Jesus liebte. Aha, also ein Fachmann auf diesem Gebiet. Der, den Jesus liebte, der muss ja schließlich auch wissen, was das Wichtigste ist. Das heißt, nach dieser großen Ankündigung im Johannesevangelium, wo das Szenario beginnt und Jesus auf diese Welt kommt, kommt er im zweiten Kapitel zu dem, was das Wichtigste ist. Jesus liebt diese kleinen Leute. Und Johannes erzählt diese kleine Geschichte von der großen Liebe Jesu zu den Menschen. Und dann schloss sich für mich wieder der Rahmen. Und wenn wir nach Johannes 3, Vers 16 schauen und dort lesen, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Dann ist das wieder rund. Das Wichtigste, dass Jesus uns liebt. Das Wichtigste. Und deswegen ist ihm diese Braut, dieser Bräutigam, diese Hochzeitsgesellschaft so wichtig gewesen. Freude, Lebensfreude zu retten und zu erhalten. Es soll zeigen, wie wichtig diese kleinen No-Name-Leute für Jesus sind. Und insofern einen herzlichen Dank jetzt nochmal an die Elisa, die diesen Gottesdienst im Namen von Jesus eröffnet hat. Herzlichen Dank nochmal an alle Kinder, die uns das so eindrücklich hier vor Augen gesungen haben. Und herzlichen Dank ja, der jungen Frau aus dem Reformationsgottesdienst, die so klar sagt, das Wichtigste ist doch, dass Jesus mich liebt. Amen.